ARD.
So, das ist jetzt, also hier spricht Thomas Eberle, 13.10.2022, Brainstorming bezüglich der Befreiung von Martin. Ach Gott, nee, das versteht doch wieder keiner. Also, Martin, das ist meine Kaffeemaschine. Also nicht direkt meine ich. Ich habe die gefunden in den Büroräumen, die ich angemietet habe. Die Räume gehörten früher dem Institut für paramediale Phänomene hier in Reutlingen. Dessen Mitarbeiter alle vor ein paar Jahren unerklärlich verschwunden sind. Genau wie Patrick Steuermann, Werkstudent hier in meinem Unternehmen und, wie sich herausstellt, Sohn einer hochrangigen IPP-Mitarbeiterin. Auch unerklärlich verschwunden. Einfach so. Von einem Tag auf den anderen. Tja, Patrick, das war ein ganz lieber. Ein Freund, würde ich sagen. Fast wie ein Sohn. Ein bisschen. Auf jeden Fall sucht die Polizei nach ihm, aber die machen keine Fortschritte. Hier in diesen Büroräumlichkeiten ist einiges nicht ganz normal. Zum Beispiel jetzt hier Martin. Ja, Martin ist eine sprechende Kaffeemaschine. Also, er kommuniziert über die Schrift auf seiner kleinen Anzeigetafel. Er sagt, er ist ein Mensch, dessen Verstand in dieser Kaffeemaschine gefangen ist. Ich kenne ihn schon, seit ich mit meinem Unternehmen hier eingezogen bin. Und genauso lange versuche ich schon, ihn da rauszukriegen. Die Frage ist halt, wohin? Also, es muss ein Weg gefunden werden, Verstand von Materie zu trennen. Und sobald das der Fall ist, dann kann man ihn in beliebige andere Gefäße lassen. Am besten natürlich ein menschlicher Körper, aber das ist nun wieder moralisch schwierig. Wo soll man den denn herkriegen? Aber vielleicht tut's auch was Künstliches. Eine Schaufensterpuppe. Dummer Schwachsinn? Ja, danke. Du, ich versuche hier, dir zu helfen, mein lieber Freund. Okay, keine Schaufensterpuppe. Ich bin ja nur am Überlegen. Ich werfe Vorschläge in den Raum, meine Güte. Töte mich? Martin, bitte, da sind wir doch drüber weg, über die Phase. Hör auf, immer so depressiv zu sein. Das ist sowas von anstrengend. Du, es gibt so Sexroboter mittlerweile. Ich meine, das hab ich, ich hab das gelesen, in der Zeitung. Nicht, dass du mich für sowas, nee, okay, das wäre komisch. Es gibt das auch als Haustiere. Es gibt so Roboter, die können sich bewegen und alles. Die sehen ein bisschen aus wie Hunde. Wie wär's denn damit? Ein Wachhund könnten wir auch gut brauchen hier im Diamond Shop. Aua! Mensch, das ist heißer Kaffee, Matt! Das tut doch weh! Lass das! Oh Mann, nee. Okay, schlechte Idee, gute Güte. Ein bisschen Dankbarkeit. So, ich mach hier mal aus. Das führt eh zu nichts.
Korridore. Folge 13. Königin der Korridore.
Hilfe! Hilfe! Hallo! Bitte, kann mich jemand hören? Hilfe!
Nichts. Schalldicht, glaube ich. Und niemand hier weit und breit. Fuck. Zoe Reinhardt. Ich bin Zoe Reinhardt. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches Datum wir haben. Hier passieren Sachen, die ich selber nicht glauben würde. Deshalb dokumentiere ich hier alles so gut ich kann. Es ist 23.47 Uhr. Das hier ist die Dokumentation meiner... Oder die Dokumentation der Konsequenzen meiner Ermittlungen im vermissten Fall des Filmstudenten Patrick Steuermann und ihres Erfolges. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich bin. Wahrscheinlich irgendwo im EPP-Keller. Eine Art Bunker. Betonwände, schwere Eisentüren, feuerfest. Das ist gut in Anbetracht des Feuers. Die Wände sind komplett von Regalen bedeckt, in denen Tonbandkassetten stehen. Unzählige, beschriftet mit Aktenzeichen. Edding auf weißem Zettel. Das Format habe ich noch nie gesehen. Größer als normale. In der Mitte des Raums steht dieses Ding hier. Ein Abspielgerät, glaube ich. Ein feuerfestes Tonbandarchiv. Hier hat sich Patrick verschanzt. Er ist gerade nach hinten gegangen. Da sind noch Räume. Keine Ahnung, was er da macht. Es ist tragisch, aber er ist offensichtlich verrückt geworden. Besteht darauf, dass wir hier drin bleiben, nicht rausgehen. Sagen wir es, wie es ist. Ich bin Opfer einer Geiselnahme. Und ich verstehe nichts. Rein gar nichts. Fuck. Hä? Was ist das denn? Okay, das ist verrückt. Thomas hatte doch von dieser Kaffeemaschine erzählt, der lebendigen Kaffeemaschine. Martin. Kaffeemaschine Martin. Die steht jetzt hier. Auf der Anzeigetafel steht, keine Angst. Creepy, oder? Hallo Martin. Hörst du mich? Okay, krass. Jetzt steht da, hallo Frau Reinhardt, was machen wir? Bitte sieht's mich nicht, ich bin Zoe. Er sagt, ich bin Martin. Ja, gut. Jetzt sind wir beide so schlau wie vorher. Martin, weißt du, wo der Schlüssel ist? Er sagt, nein, nicht rausgehen, Gefahr. Okay, das muss ja Patrick irgendwie programmiert haben. Hat was auf dem Kasten, der Junge. Ah, da steht jetzt, nicht programmiert, Martin Gall steht, 34 Jahre alt, Swiftie. Swiftie? Im Sinne von Taylor Swift oder? Ja, Superfan. Cool, ich auch. Lieblingsalbum? Reputation. Sorry, du bist nicht echt. Niemandes Lieblingsalbum ist Reputation. Er fragt, was meinst du? Folklore. Hä? Wieso Poser? Freche Kaffeemaschine. Folklore ist großartig, mit Abstand das beste Album. Folklore ist Taylor Swift für Leute, die Taylor Swift nicht mögen. Was soll das denn heißen? Ich mag Taylor Swift. Ihr anderes bestes Album ist Red. Ah, Red findet er auch gut. Na gut, wir können Frieden schließen. Verrätst du mir jetzt, wo der Schlüssel ist? Nicht rausgehen, Gefahr. Ja, ja, okay. Die Männer halten zusammen, sogar wenn einer von ihnen eine Kaffeemaschine ist. Thomas? Was ist mit Thomas? Thomas lebt. Nein, Martin, Thomas lebt nicht. Ich habe ihn sterben sehen. Definitiv tot. Da kannst du den Schriftzug blinken lassen, so viel du willst. Thomas ist tot.
Was machen Sie da?
Das geht dich gar nichts an?
Dürfen Sie solche Aufnahmen überhaupt machen, ohne mich zu informieren? Also wegen Datenschutz und so?
Niemand versteht Datenschutzgesetze. Keine Ahnung. Ich bin mir fast sicher, dass man die eigene Entführung aufzeichnen darf.
Es gibt keine Entführung.
Wo sind wir?
Im Tonbandarchiv des IPP. Hier werden die Originalaufzeichnungen von allen beim IPP getätigten Aussagen aufbewahrt.
Warst du hier die ganze Zeit?
Nein, Sie wissen doch...
Ich weiß gar nichts. Ich bin offiziell verwirrt.
Ja, aber der Ton, Sie haben doch gesehen. Ich habe Sie gerettet, nicht entführt.
Du bestehst drauf, dass das hier keine Geiselnahme ist.
Natürlich.
Dann mach die Tür auf.
Auf gar keinen Fall.
Also doch.
Aber nicht wegen Geisel. Ich gehe ja selber auch nicht raus.
Du hältst mich hier fest.
Das Gebäude ist voller Agenten.
Nein, Patrick, ist es nicht. Das Gebäude ist ausgebrannt. Es ist leer.
Sie haben keine Ahnung, was hier passiert. Da draußen warten mächtige, böse Menschen darauf, dass wir einen Fehler machen und rauskommen.
Und sind diese bösen Agenten jetzt gerade mit uns hier im Raum, Patrick?
Was? Nein, das ist doch genau der Punkt.
Boah, Patrick.
So, hier spricht Patrick Steuermann. Es ist der 26.12.2022, 10.32 Uhr. Es handelt sich hierbei um eine Übertragung der Originalaufzeichnungen von Aussagen aus dem Archiv des Instituts für paramediale Phänomene in ein digital kompatibles Format. Wir beginnen mit...
Meiner!
Aua, nicht so grob, ey!
Was machst du da?
Ich wollte unsere Arbeit fortsetzen.
Unsere Arbeit? Seit wann sind wir Kollegen?
Ich habe IPP-Akten vorgelesen, Sie haben das in ein verwertbares Format übertragen. Wir arbeiten das Vermächtnis dieses Instituts auf, sichern Daten. Dabei werden wir die Antworten finden.
Was für Antworten?
Auf die Fragen?
Was für Fragen?
Naja, was hier los ist halt.
Ich weiß, was hier los ist. Ein wahnsinniger Teenager hält mich in einem Bunker gefangen und ich bin langsam nicht mehr gewillt, die Situation gewaltfrei zu beenden.
Was für Teenager? Ich bin 23.
Riesenunterschied.
Wie alt sind Sie denn?
28.
Ah, Riesenunterschied.
Ja, schon. Reicht jetzt auch hier mit rumgekasper. Mach die Tür auf.
Aber die Agenten?
Es reicht. Tür auf.
Sie haben noch meine Aufzeichnungen gehört, oder? Und Sie haben gesehen, was... Die Pilze, das Feuer, Thomas?
Sicher rational erklärbar.
Der Ton, den ich Ihnen gezeigt habe, die Zwischenwelt.
Rück jetzt den Schlüssel raus.
Die einzige Wahnsinnige hier sind Sie. Sie verweigern die offensichtliche Wahrheit.
Wo ist der Schlüssel?
Au! Aua! Wir sterben, wenn Sie die Tür aufmachen. Au! Ey, Sie dürfen mich da nicht foltern.
Wo ist der Schlüssel?
Was machen Sie da?
Kannst du mal mit diesem dummdreisten Siezen aufhören? Ich bin gerade mal 5 Jahre älter als du.
Okay, bitte. Du bringst uns beide um, wenn du das Schloss knackst.
Geht eh nicht. Krasses Schloss.
Ja, gut.
Gib mir jetzt den Schlüssel!
Au! Aua!
Es ist nicht vorbei! Hab unter Umständen ein bisschen übertrieben bei der Anwendung von direktem Zwang. Kommt vor. Er lebt ja noch. Ich glaube, ich brauche eine neue Strategie. Zoe Reinhardt. Ich bin Zoe Reinhardt. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches Datum wir haben. Hier passieren Sachen, die ich selber nicht glauben würde. Deshalb dokumentiere ich hier alles so gut ich kann. Es ist 0.03 Uhr. Das hier ist die Dokumentation meiner... Ja, meiner Entführung. Durch Patrick Steuermann. Filmstudent, Frauenentführer. Der hält mich hier in einem schalldichten, unterirdischen Bunker als Geisel.
Kannst du mal aufhören, so zu reden? Du lässt mich klingen wie der letzte Creep.
Patrick, da bist du ja. Das hat erstaunlich gut geklappt. Pass auf. Ich hätte dich nicht angreifen dürfen, das war falsch. Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich glaube, damit wir hier vorankommen, müssen wir uns erstmal darüber einig werden, was passiert ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist da einiges unklar.
Na, für mich nicht.
Habe ich mir gedacht. Dann erzähl mir doch einfach einmal in Ruhe, was passiert ist. Am besten seit dem Moment, in dem du verschwunden bist. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass du diesem komischen Mann in die Gänge hinterhergelaufen bist. Dann war da dieses Geräusch und du hast gesagt...
Ah, jetzt verstehe ich. Ja, so fühlt es sich an. Als würde man plötzlich alles verstehen. Das hast du ja auch gemerkt.
Bleib bei den Fakten. Du bist aus dem Büro gelaufen, hast diesen Olli gesehen und dann?
Er ist abgehauen. Um die Ecke rum in den nächsten Gang. Keine Ahnung, aber da lag diese Neonlampe, von der Decke gerissen, aber lief noch. Staubig, hellgrüner Schimmel, faszinierend ein bisschen. eine Röhre locker und deshalb hat das so gesurrt, so zzzz. Als würde das Geräusch durch die Gehörgänge direkt ins Gehirn gehen und da, als würde es eine Tür aufmachen, hinten in meinem Kopf, zu einem Raum, der schon immer da war und aus dem es jetzt herausflutet, Verständnis. Als hätte ich es schon immer gewusst, immer schon alles verstanden. Es war nur hinter diese Tür gesperrt und das Geräusch hat es befreit. Als würde man das Leben, das Universum und alles andere auf einmal verstehen. So klar und deutlich, dass man sich wundert, warum das nicht schon immer offensichtlich war. Als würde man hinter die Kulissen der Realität blicken. Und plötzlich ist man genau da, hinter der Realität. Oder Realität wird irgendwie austauschbar. Mit einem Mal war ich nicht mehr hier im IPP-Gebäude, sondern halt in diesen Korridoren. Kein richtiger Ort, nichts echt in dem Sinne. Aber ich war da. Mir war schwindelig. Mein Kopf hat gebrummt von was auch immer dieses Geräusch da angestellt hat. Alles hat sich gedreht und gewummert. Dann ist der Schwindel verflogen und mit ihm das Verständnis. Und auf einmal war ich ganz, ja, da. In diesen endlosen, leeren Korridoren. Bürogänge nicht total anders als die oben, aber eben nicht echt. Verlassen. Oder eher, als wären sie nie belebt gewesen. Alles war vergilbt, verstaubt, verfallen. Türen hingen merkwürdig in ihren Rahmen, Teppiche waren lose, über allem so eine speckige Schicht aus klebrigem Staub. Das Licht so kränklich grell. Es war ein falscher Ort. Keine Fenster, endlose Gänge, beengend, ausweglos. Hinter jeder Ecke weitere Gänge. Dieser Geruch, ich glaube, der kommt durch den Klebstoff, mit dem diese unsäglichen Büroteppiche am Boden festgemacht werden. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, also bin ich erstmal geradeaus gegangen. Keine Ahnung, wie lange. Mein Handy hatte diese Reise nicht mitgemacht. Es gab keine Uhren, kein Tageslicht. Alles verschwimmt. Zeit wird irrelevant. Kann ich noch? Sind meine Beine taub? Bin ich müde? Ich hatte früher einen Kumpel. Der hat so 5 Kilometer weit weg in einem Dorf gewohnt. In das Dorf führte nur eine Straße, mitten durch den Wald. Zweispurig, lang, links und rechts Bäume. Keine Orientierungspunkte, keine Veränderung. Sobald man auf dieser Straße war, war man für alle Ewigkeit auf der Straße. Bis man den Weg geschafft hatte. So war es in diesen Gängen auch. Nichts veränderte sich wirklich. Ja, da waren immer andere Türen, alles immer anders kaputt. Aber im Grunde die ganze Zeit alles dasselbe. Mein Gehirn hat sich ganz sandig angefühlt. Manchmal habe ich geschlafen, aber nie lange. Matsch im Kopf, stumpf und starr. Das erste Detail, das wieder scharf erkennbar ist, sind die Ratten. Boah, ich hasse Ratten. Irgendwann sind 2 an mir vorbeigerannt in eines der verlassenen Büros. Die nächste Erinnerung sind die Jäger. 2 Männer, 1 Frau. Hemden, Anzughosen, Krawatten, aber modifiziert. Die Krawatten wie Stirnbänder um den Kopf gebunden. Hemden und Hosen abgerissen. Sahen wild aus. Die Haare teilweise abrasiert, Gesichter grau und ausgemergelt. Aber irgendwie glücklich. Wie Erwachsene, die ein bisschen zu engagiert ein Kinderspiel spielen. Sie hatten selbstgebastelte Waffen dabei aus Bürozubehör. Die Spitze von einem Zirkel mit Tape fest an einem Lineal angebracht. Die Frau Melanie hatte sogar Pfeil und Bogen aus recycelten Bleistiften. Melanie, Frank und Adam. Zuerst habe ich mich voll erschrocken. Die sich auch. Passiert nicht oft, dass sie da wen treffen. Melanie hat mit ihrem Bogen direkt auf meinen Kopf gezielt, während Adam mir Fragen stellte und Frank gecheckt hat, ob ich wirklich alleine bin. Eingespieltes Team. Als ich meinen Namen gesagt habe, haben die sich vielsagende Blicke zugeworfen und Melanie hat den Bogen runtergenommen. Melanie hat kaum gesprochen, Frank nie. Adam hat mir erzählt, dass die 3 früher IPP-Mitarbeiter waren. dass die IPP-Leute seit Jahren in diesen Korridoren leben. Er hat nicht erklärt, warum, was passiert ist oder was das für ein Ort war. Er hat nur gesagt, sie leben da und haben sich damit arrangiert. Die drei waren Jäger. Auf der Suche nach Ratten hatte es sie weit von zu Hause weg verschlagen. In den Korridoren lebte nicht viel. Ein Rattennest war ein wertvoller Fund. Natürlich hatte ich unzählige Fragen, vor allem nach meiner Mutter. Aber die haben mir darauf einfach kategorisch nicht geantwortet. Immer so getan, als würden sie das gar nicht hören. Wirklich frustrierend. Aber ich wollte ja auch, dass sie mich weiter mitnehmen. Also habe ich den dreien erzählt, dass ich Ratten gesehen hatte. Sie haben gefragt, ob ich glaube, dass ich das Büro, in das sie reingelaufen sind, wiederfinden würde. Ich wollte wirklich nicht in ein Büro mit einem Rattennest gehen. Aber die waren richtig gierig. Es war eine ganze Ecke weg von dem Punkt, wo ich die Jäger getroffen hatte. Manchmal hatte ich den Eindruck, dass die Korridore sich verändern. Dass nie dieselben Gänge hinter Ecken sind, wenn man ein zweites Mal um sie herumgeht. Auf einmal rannten Melanie und Frank los. Sie hatten eine Ratte gesehen. Wir waren angekommen. Ich habe nur einen Blick in das Büro geworfen, dann musste ich da weg. Mir war übel. Es war voll. Über und über, Bewegung auf jedem Millimeter. Unbeschreiblich. Mir kribbelt es jetzt noch unter der Haut, wenn ich daran denke. Melanie, Frank und Adam hatten die Jagd ihres Lebens. Hinterher haben sie ein Lagerfeuer gemacht und die Ratten geröstet. Ich hatte halt schon echt lange nichts mehr gegessen, sonst hätte ich das sicher nicht. Egal, es war lecker. Adam hat mir erzählt, dass, wie er sagte, der Stamm des Instituts tiefer drinnen in den Korridoren lebte, gemeinsam mit einem Gott, Nyarlathotep. Von dem hatte ich ja nun schon viel gehört, ohne je verstanden zu haben, was er eigentlich ist. Adam hatte dahingehend auch nichts anzubieten. Verehrt hat er ihn trotzdem und gefürchtet. Nyarlathotep sei ein schrecklicher Gott. Ihn anzublicken, unerträglich. Frank hat wohl kein Wort mehr gesprochen seit dem Moment, als er Nyarlathotep in seiner wahren Form gesehen hat. Adam sagte, ich soll tiefer in die Korridore gehen, um das Lager ihres Stammes zu finden, aber aufpassen, dass ich nicht Nyarlathotep begegne. Er hatte nicht wirklich einen Tipp, wie genau ich das vermeiden sollte, aber okay. Am nächsten Tag haben sich unsere Wege getrennt. Sie sind weiter jagen gegangen und ich tiefer hinein, in Richtung Lager. Dann ist wieder Matsch. Echt, dieses stumpfe Wandern durch diese Zufallsgeneratorenlandschaft, das macht einen fertig. Keine Ahnung, wie lange ich unterwegs war. Kann ewig gewesen sein, kann 2 Tage gewesen sein, macht keinen Unterschied. Die ewig gleichen Gänge, das ewig gleiche Licht, keine Menschenseele. Ach so, warte. Kilian. Kilian saß einfach so in einer Ecke und hat geheult. Vielleicht 30 Jahre alt, großer Typ, Tattoo am Hals, dreckiger Anzug. Kilian hat mir nicht geglaubt, dass ich echt bin. Er hatte keine Ahnung, was das IPP ist. Er war einfach bei der Arbeit gewesen und plötzlich hier aufgewacht. Vor unschätzbar langer Zeit. Hat immer geheult, bis er keine Kraft mehr hatte und war dann ganz apathisch. Super bleich, super dünn. Ich konnte nichts machen. Hab ihm gesagt, ich schicke Hilfe und bin weitergegangen. Ich hatte das Gefühl, die ganze Zeit im Kreis zu gehen. In einem Geflecht aus Gängen, die sich ständig verändern, wie irgendwas Organisches. Der Verdauungstrakt eines riesigen Wesens oder so. Irgendwann fiel mir auf, dass es seit geraumer Zeit immer dunkler geworden war. Immer mehr Neonlampen waren vollkommen kaputt und ich wünschte mir meine Handytaschenlampe herbei. Mir war, als würde mir eine Schlinge den Magen zuschnüren. Ganz langsam, aber unaufhaltsam, immer fester. Es wurde schwierig, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Irgendwie hatte ich so eine Ahnung, dass hinter der nächsten Ecke Unheil lauern würde. Aber ich ging weiter, wie an Fäden gezogen. Da war ein Geräusch, tief, wie ein Knurren. Und plötzlich sauste ein Pfeil an meinem Kopf vorbei und blieb in der Wand direkt vor mir stecken. Melanie. Adam hat dir doch gesagt, du sollst Nyarlathotep vermeiden, sagte sie. Ich wusste nichts zu antworten. Nyarlathotep ist ein schrecklicher Gott. Geh da nicht hin. Du bist nicht weit weg vom Lager. Nur ein paar Mal falsch abgebogen, sagte sie. Hat mir dann den Weg erklärt. Sie ist nicht mitgekommen, sondern weiter in die unheimliche Richtung gegangen. Hab sie danach nie wieder gesehen. Das Lager war der Wahnsinn. Die haben sich da richtig eingerichtet. Die Büros jeweils als Wohnungen. Alle waren angezogen wie Melanie, Frank und Adam. Krawatte um die Stirn, die Haare wild rasiert. Da liefen Kinder rum, die da zur Welt gekommen sein müssen. Alles war bunt geschmückt. Die hatten richtig so einen gemeinschaftlichen Platz gemacht aus dem Flur. Es gab sogar Läden. Ich glaube, ein Theater und eine Art Tempel. Überall komische Zeichen, vor allem Wesen mit Tentakeln haben sie gerne gemalt. Ich wurde nicht gerade freundlich empfangen. Weitere Waffen aus Büroartikeln. Als ich gesagt habe, wer ich bin, haben sie gesagt, sie bringen mich zu ihrem Häuptling. Und als ich gesehen habe, wie das Häuptlingsbüro eingerichtet war, hatte ich richtig Herzklopfen vor lauter Hoffnung. Und dann stand sie auf einmal vor mir. Das war wirklich krass. Meine Mutter. Am Leben. Die Anführerin dieses bizarren Stammes. Ich hab geheult. Sie nicht. Sie war ganz... Sie hat gesagt, wir haben nicht viel Zeit. Wenn man zu lange bleibt, kommt man nie wieder raus. Ich hatte so viele Fragen. Warum seid ihr hier? Wer ist Nyarlathotep? Was ist passiert? Keine Antwort. Alles, was sie gesagt hat, war, der Schlüssel liegt im IPP-Tonbandarchiv. Da ist es sicher. Da können sie dich nicht finden. Finde den Schlüssel, finde zu uns. Dann hat sie mir noch einen Grundriss vom IPP-Gebäude gegeben, wo dieser Bunker hier eingezeichnet war. Und mir eine Neonlampe in die Hand gedrückt. Hellgrüner Schimmel, halb rausgeschraubt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es war dieselbe Lampe, die Olli mir hat liegen lassen. Sie hat gesagt, ich soll mich hier verschanzen, bis ich den Schlüssel gefunden habe und sie befreien kann, damit sie helfen kann. Und sie hat mich vor den Agenten gewarnt, die draußen warten. Ich habe gefragt, warum sie nicht direkt mitkommt. Sie meinte, das geht nicht. Sie war zu lange da. Das Geräusch wirkt nicht ewig für einen. Und, oh Gott, ich habe vergessen, ihr von Kilian zu erzählen. Das Ding hat gesurrt. Ich war wieder hier und bin dann in den Keller, um den Bunker zu finden. Ich habe ewig gesucht, aber ich kann offensichtlich keine Grundrisse lesen. Dann warst da du. Ich war einfach so verwirrt von allem. Es war alles so... Es ist doch normal, dass man nicht ganz da ist, wenn man so komische Sachen erlebt. Dass man jemanden vergisst. Ich habe ehrlich gesagt nie wieder an Kilian gedacht, bis ich jetzt gerade von ihm erzählt habe. Fuck. Der ist da wahrscheinlich immer noch. Alleine. Ach, fuck. Dann warst du da und warst ganz aufgelöst und hast gesagt, es brennt und es muss schnell gehen. Und ich hatte die Lampe noch und die hat noch ihr Geräusch gemacht, ein bisschen. Nutzt sich schnell ab, die Wirkung. Ich weiß nicht, wo sie uns hingebracht hat. Nicht in die Korridore. Nirgendwohin. Hinter die Realität. Hat gereicht. Als wir wieder hier waren, war der ganze Keller ausgebrannt. Wir wären gestorben ohne die Lampe. Hatten Glück, dass das noch ging. Mittlerweile funktioniert das Geräusch gar nicht mehr. Für mich. Du bist umgekippt. Ich glaube, du hattest zu viel Rauch eingeatmet. Zum Glück habe ich den Bunker dann gefunden, bevor die Agenten uns erwischen konnten.
Klar, die Agenten.
Come on! Nach allem, was du gesehen und erlebt hast?
Das ist doch alles Schwachsinn. Weißt du, was deutlich realistischer ist? Du warst die ganze Zeit hier unten. Du bist wahnsinnig geworden. Die haben hier offenbar irgendwie sowas wie Audiochloroform. Ich habe früher oft Lachgasballons gezogen. Das fühlt sich ungefähr genauso an wie dein komisches Geräusch, inklusive diesem Gefühl von, ich verstehe plötzlich alles. Das Gehirn macht merkwürdigen Kram, bevor es bewusstlos wird. Dann hast du mich hier reingeschleppt und jetzt hältst du mich gefangen. Patrick, das muss aufhören. Wir müssen hier raus. Du brauchst Hilfe. Ich muss pinkeln. Gib mir jetzt den Schlüssel. Wo ist der Schlüssel?
Nein.
Patrick, ich mach das nicht gerne.
Aua. Aua, du hast gesagt, du machst das nicht mehr.
Aua!
Das war Korridore. Folge 13: Königin der Korridore. Hörspielserie nach einer Idee von Moritz Hase und Lars Henriks. Mit Max Schimmelpfennig, Nisan Arikan, Ulrich Benk. Aufnahmen: Christian Grundei. Sounddesign und Mischung: Thomas Güthaus. Buch und Regie: Lars Henriks. Redaktionelle Mitarbeit und Dramaturgie: Roman Ruthardt. Redaktion: Mareike Mage. Produziert von Guter Content und Antikino Media für den SWR 2024. Gleich abonnieren, um keine Folge zu verpassen.
Ich bin Thomas Eberle. Immer noch Thomas Eberle, trotz allem. Das ist das Einzige, was gleich bleibt. Das und dieses Diktiergerät. Ich weiß nicht, ob das jemals jemand hören wird, aber... Doch. Ich bin Thomas Eberle und ich bin auf dem Weg nach Hause. So muss es sein. Zack, bin ich raus und zack, wieder drin. Neue Welt. Neues Leben, neue Erinnerungen. Ich habe Dinge gesehen, die... Oh, naja, tut nichts zur Sache. Wir bleiben im Jetzt und Hier. Bizarr genug, in der Welt, in der ich mich gerade befinde, ist alles, ja, sehr bunt. Die Pflanzen, die Mauern, geradezu grell. Als ich hergekommen bin, Ich falle immer in mich selbst. In jeder dieser Welten lebt eine Version von mir. Ich erinnere mich an mein Leben hier, aber eben auch an mein Leben zu Hause. In dieser Welt sind alle Menschen mental miteinander verbunden. Ja, jeder Gedanke wird Teil einer großen Wolke. Alle denken gemeinsam, fühlen gemeinsam. Alle haben Sporen im Kopf. Deswegen irgendwie... Das ist irgendwie auch schön. Alle sind Teil von allem. Niemals alleine. Als ich hier angekommen bin, bin ich aus diesem Netzwerk herausgefallen. Der Thomas Eberle dieser Welt, also ich, gehöre nicht mehr dazu. Ein wildes Element. War ich ja schon immer. Wilder Tiger. Meine Auskopplung aus dem Netzwerk ist sofort bemerkt worden. Ja klar, das ganze Kollektiv empfindet diesen Zustand als inakzeptabel. Ich bin geflohen. Ich will nicht sterben, nicht schon wieder. Reicht doch mal langsam. Ich bin in einem Urwald. Die Bäume schillern und sind bunt. Dieser Wald pulsiert und lebt. Ein dunkler Ort, an dem ich mich lange verstecken kann. Gerade ein wilder Kerl wie ich. Wir gehören doch in den Wald. Hä? Ich bin da König des Waldes. Muss ja irgendwo noch andere Menschen geben, die nicht zum Netzwerk gehören. Kann ja nicht anders sein, sonst wäre ja... Oh, das ist ein Wolf. Also sowas in der Art. Alles gut. Oh Gott! Ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Wer sagt's denn? Thomas Eberle, was? König des Waldes. Was will so ein bunter Bizarro-Wolf einem Kerl wie mir schon antun?
Euch kann's nicht hart genug sein. Ihr steht auf düstere Psychothriller. Abgründige Mindfucks und bizarre Bluttaten?
So viel zum Thema nicht den Kopf verlieren.
Dann haben wir genau das Richtige für euch. Knallhart. Der Krimi-Podcast mit Triggerwarnung. Für hartgesottene Binge-Listener und Fans von Grusel-Kicks. Garantiert nichts für schwache Nerven.
Vorsichtig beuge ich mich vor. Es geht mindestens 50 Meter in die Tiefe. Noch ein Stückchen, dann noch ein Stückchen. Einfach fallen lassen.
Hört rein und abonniert Knallhart in der ARD-Audiothek. Bis zum nächsten Fall.